SRF 3.
Ein Bundesgerichtsurteil im Sinne des Angeklagten. Wer rassistische Kommentare auf Facebook provoziert, muss dafür letztlich keine Verantwortung tragen. Ein lautloses Opfer. Auch die Umwelt leidet unter dem Ukraine-Krieg. Ein Mord am Traumstrand. Ein Staatsanwalt aus Paraguay stirbt in den Flitterwochen und mit ihm ein Stück Glaube an einen Rechtsstaat. Das alles gibt's im Info 3 am Mikrofon bei der Rebecca. Einen Artikel teilen auf Facebook, das ist so alltäglich wie harmlos. Was aber, wenn man den Artikel mit einer gepfefferten Botschaft versieht und dann in den Kommentaren rassistische, ergo strafbare Kommentare gemacht werden? Wer wird da zur Rechenschaft gezogen? Die Kommentarschreiber oder auch der Inhaber des Facebook-Kontos, der die Kommentare stehen lässt? Es sind nur die Kommentarschreiber, hält das Bundesgericht im Fall des Neuenburger SVP-Politikers Yvon Perrin fest. Andreas Stüdli berichtet.
Die Infektion breitet sich aus. Mit diesen Worten hatte Yvon Perrin den Text zu einer muslimischen Schule im grenznahen Frankreich auf Facebook gestellt. In den Kommentaren wurden darauf ein Bild eines Flammenwerfers veröffentlicht, ein anderes eine Guillotine. Die Neuenburger Justiz verurteilte insgesamt 6 Kommentarschreiber wegen eines Verstoßes gegen die Antirassismus-Strafnorm, nicht aber Yvon Perrin, der den Text veröffentlicht hatte. Die Neuenburger Staatsanwaltschaft nahm nach der Anzeige eines Vereins aber auch gegen Perrin Ermittlungen auf und befand, der SVP-Politiker habe sich ebenfalls strafbar gemacht, weil er die rassistischen Kommentare nicht gelöscht habe. Die Neuenburger Justiz sprach Perrin dann aber frei, das stützt nun auch das Bundesgericht. Es gebe keine gesetzliche Pflicht zur Überwachung und zur Betreuung eines Social-Media-Kontos. Zudem habe Perrin nicht gewusst, dass unter seinem Beitrag Drittpersonen rechtswidrige Kommentare geschrieben hätten. Es ist nicht das erste Mal, dass sich das Bundesgericht mit Facebook befasst. Es hatte bereits vor 2 Jahren klargemacht, dass man sich unter Umständen strafbar macht, wenn man bei einem eheverletzenden Beitrag den Daumen für «Gefällt mir» anklickt oder den Beitrag teilt. Vor allem dann, wenn man einen ehrverletzenden Beitrag zugleich auch kommentiert.
Zu den Nachrichten mit Manuela Bürgermeister. Es geht um Schweden, das wie Finnland über einen NATO-Beitritt entscheiden will.
Ein Parlamentsbericht zeigt nun auf, was der Beitritt für Schweden bedeuten würde. Und er kommt zum Schluss, dass der NATO-Beitritt die Sicherheit in Nordeuropa verbessern und das Risiko eines militärischen Konflikts verringern würde. Laut dem Bericht würde Russland Schweden im Falle des NATO-Beitritts nicht angreifen, sagte die schwedische Außenministerin Ann Linde. 6 schwedische Parteien haben den Schlussfolgerungen des Berichts zugestimmt. Am Sonntag entscheiden die regierenden Sozialdemokraten über ein Beitrittsgesuch. Gestern hatte sich die finnische Regierung für einen NATO-Beitritt ausgesprochen. Die großen westlichen Industriestaaten, die G7, wollen den Druck auf den russischen Präsidenten Wladimir Putin aufrechterhalten und mehr Waffen an die Ukraine liefern. Das sagte die britische Außenministerin Liz Truss bei einem Treffen der G7-Außenministerinnen und Außenminister. Die Europäische Union kündigte am Rande des Treffens weitere Militärhilfen für die Ukraine an, und zwar im Umfang von 500 Millionen Euro, wie der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell sagte. Insgesamt stellt die EU damit der Ukraine 2 Milliarden Euro an Militärhilfen zur Verfügung. Nun ins Vereinigte Königreich, genauer nach Nordirland. Dort droht die Politik gelähmt zu werden. Denn die pro-britische protestantische Partei DUP hat in den Medien angekündigt, bei der ersten Sitzung des neu gewählten Regionalparlaments nicht für einen Parlamentspräsidenten stimmen zu wollen und damit das Parlament praktisch zu blockieren. Grund für den Schritt ist der Protest der DUP gegen das Nordirland-Protokoll, welches die Zollregeln für Nordirland seit dem Brexit regelt. Die Partei befürchtet, dass sich Nordirland deswegen vom Rest des Königreichs entfremdet.
Info 3 Mittag.
Seit bald 3 Monaten herrscht in der Ukraine Krieg. Seit bald 3 Monaten erreichen uns täglich Bilder von schrecklichem Leid. Dabei geht etwas beinahe vergessen, nämlich die Tatsache, dass auch die Umwelt massiv unter dem Krieg leidet. Insbesondere in der umkämpften Ostukraine drohe eine Umweltkatastrophe, warnen Nichtregierungsorganisationen. Und das hätte wiederum verheerende Folgen für die Menschen in der Region. Auslandredaktor Roger Ebli hat sich ein Bild der Gefahrenlage gemacht.
Die Umwelt. Im Krieg gilt sie unter Fachleuten als sogenanntes «silent victim», als stilles Opfer. Einen Kollateralschaden, den man halt in Kauf nimmt, um seine militärstrategischen Ziele zu erreichen. Mit fatalen Folgen für Boden, Luft und Wasser, schildert Astrid Sam, die sich bei der Deutschen Stiftung Wissenschaft und Politik mit der ukrainischen Umwelt befasst. Die Auswirkungen des Krieges auf die Umwelt seien vielfältig.
Insbesondere im Bereich der Zerstörung von Infrastruktur, also Brände von Öltanks, von Chemieindustrie und Ähnlichem. Sie wirken sich aber auch durch die Verminung von Böden, Verschmutzung von Böden auf die Landwirtschaft aus. Und auch ein Drittel der Naturschutzgebiete des Landes sind von Kriegshandlungen betroffen.
Einer, der sich hauptberuflich mit kriegerischen Konflikten und deren Folgen befasst, ist Wim Swijnenburg, Forscher bei der niederländischen Friedensorganisation PAX. Er weist auf das Risiko von Chemiefabriken in der Ostukraine hin, wo Unmengen an giftigen Abfällen gelagert würden.
The biggest risk we see is in the east of Ukraine, where there are a number of large chemical factories.
Würde eine solche Fabrik zerstört, könnten die Giftstoffe in Flüsse und ins Grundwasser gelangen. Ganze Gegenden drohten so, unbewohnbar zu werden, warnt der Friedensforscher. Swijnenburg hat die Region zuletzt 2018 bereist und dabei auch mit Soldaten an der Frontlinie gesprochen. Eine seiner Erkenntnisse: Die Truppen auf beiden Seiten hätten kaum eine Ahnung von den Gefahren, die von Chemiefabriken oder auch Atomkraftwerken ausgingen. Das habe in diesem Krieg das Verhalten jener russischen Soldaten gezeigt, die sich während Wochen ungeschützt in der Sperrzone von Tschernobyl aufgehalten hätten. Osteuropa-Expertin Astrid Sam weist auf eine weitere Gefahr hin: die Kohlebergwerke im ostukrainischen Donbass. Seit 2014 ist die Region im Krieg. Viele Kohleminen wurden deshalb in aller Eile und unprofessionell stillgelegt. Das Regenwasser, das in die Minen gelangt, wird nicht mehr wie sonst üblich abgepumpt und die Minen werden überflutet.
Und durch diese Überflutung entstehen sowohl Umweltschäden, vor allen Dingen aber wird die Landschaft instabil und es kann zu Erdeinbrüchen kommen und das kann die Stabilität von Orten, Wohnhäusern, anderen Infrastrukturobjekten wie Brücken und Ähnliches bedrohen.
Und in einigen Kohleminen würden auch radioaktive Abfälle gelagert. Ein weiteres erhebliches Risiko für Natur und Mensch, ergänzt Friedensforscher Wim Swijnenburg.
Manuela Burgermeister, wir bleiben beim Thema Umwelt in den weiteren Meldungen. Die Schweiz hat heute den sogenannten Overshoot Day erreicht.
Der Overshoot Day ist der Tag, an dem ein Land bis Ende Jahr Ressourcen auf Pump verbraucht. Dieser Stichtag wird jedes Jahr neu berechnet von der Organisation Global Footprint Network. Die Idee dahinter: Jahr für Jahr sollte der Tag auf ein späteres Datum fallen. In den letzten Jahren hat die Schweiz ihren ökologischen Fußabdruck verkleinert. Vor 10 Jahren war der Overshoot Day noch im März. Die Schweizer Ressourcen waren damals also schon früher aufgebraucht. In der Schweiz kann ein weiterer Impfstoff gegen Covid-19 für Kinder im Alter von 6 bis 11 Jahren verwendet werden. Die Heilmittelbehörde Swissmedic hat auch den angepassten Impfstoff von Moderna zugelassen, schreibt sie in einer Mitteilung. Ende letzten Jahres hatte Swissmedic bereits den Kinderimpfstoff von Pfizer-BioNTech zugelassen.
Info 3 Mittag.
Dieser Mordfall beschäftigt einen ganzen Kontinent. Anfang Woche wurde ein Staatsanwalt aus Paraguay erschossen, und zwar während er in den Flitterwochen war in Kolumbien. Marcelo Pecci galt als einer der wichtigsten Ermittler gegen das organisierte Verbrechen in Paraguay. Laut den Behörden wurde ihm genau das zum Verhängnis. Es dürfte ein Auftragsmord gewesen sein. Im Mordfall ermitteln nun Paraguay, Kolumbien und die USA. Aber es ist ein Mordfall, der vielleicht auch gar nie aufgeklärt werden soll. Südamerika-Korrespondent David Karasek.
Es war der 6. Tag ihrer Flitterwochen, vermutlich der glücklichste. Marcelo Peccis Frau verkündete in den sozialen Medien, dass sie zum ersten Mal Eltern werden. Nur 2 Stunden später war der zukünftige Vater tot. Die Witwe Claudia Aguilera beschreibt den Tathergang einem Radiosender in Paraguay. Zwei Unbekannte näherten sich mit einem Jetski dem Strand, wo unser Hotel lag. Sie schossen dreimal auf meinen Mann. Der 45-jährige Marcelo Pecci war ein auf Drogenhandel spezialisierter Staatsanwalt. Der Mann hinter den Ermittlungen in den größten Fällen von Geldwäsche und organisierter Kriminalität in Paraguay. International bekannt, weil er zum Beispiel 2020 den brasilianischen Fußballer Ronaldinho festnehmen ließ. Warum wurde Pecci getötet? Der Mord sei eine Vergeltung der Drogenmafia, sagte der Direktor der kolumbianischen Nationalpolizei, Jorge Vargas, am Abend gegenüber den Medien.
También hay una línea investigativa con Paraguay.
Staatsanwalt Pecci war mit Fällen befasst, die nicht nur in Paraguay, sondern auch im internationalen Drogenhandel eine Rolle spielen.
Internationales.
In Paraguay löste der Mord Bestürzung aus. Die Generalstaatsanwältin Sandra Quiñones sagte an einer Pressekonferenz, der Mord sei eine klare Botschaft des organisierten Verbrechens an die Ermittlerinnen und Ermittler, die ihre Geschäfte störten.
No vamos a retroceder en esta lucha. En nombre de Marcelo.
Wir werden diesen Kampf weiterführen, jetzt im Namen von Marcelo Pecci. Wir werden gegen alles kämpfen, was mit Drogenhandel und organisierter Kriminalität zu tun hat. Diese Aussage ist mit Vorsicht zu genießen. Paraguay wird als Drogenschmuggelroute immer wichtiger. Das Land inmitten des Kontinents ist nicht nur der größte Marihuana-Produzent der Region, sondern auch eine Hauptroute für Kokain Richtung Europa. Paraguay gilt zudem als zweitkorruptestes Land Südamerikas, gleich hinter dem Krisenstaat Venezuela. Justiz und Politik gelten als sehr bestechlich. Staatsanwalt Pecci war einer der wenigen, der regelmäßig Politikerinnen oder Politiker ins Gefängnis brachte. Angesichts dessen ist es unwahrscheinlich, dass der Mord an ihm wirklich aufgeklärt wird. Und generell dürfte sein Tod ein großer Rückschlag im Kampf gegen das Verbrechen in Paraguay sein.
Bleiben der Blick aufs Wetter und die Börsendaten von SIX.
Der Swiss Market Index liegt im Moment bei 11.597 Punkten plus 0,8%. Der Euro wird zu einem Franken 0,387 gehandelt, der Dollar zu einem Franken 0,010. Und das Wetter am Nachmittag teils sonnig, teils bewölkt und lokal kann es regnen. Morgen ist es wieder ziemlich sonnig. Die Temperaturen liegen zwischen 23 und 26 Grad.
Das war Info 3 am Freitagmittag. Verantwortlich Salim Staub, Emanuele Bürgermeister und Valerie Wacker. Wir wünschen einen guten Tag.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.